Apostelgeschichte 17. Es sind mittlerweile schon etwa 15 bis 20 Jahre vergangen, seit Jesus in den Himmel aufgefahren ist. Es ist etwa das Jahr 50 nach Christus. Das ist auch noch ein wichtiger Punkt. 16 Kapitel, 15 bis 20 Jahre, ist eigentlich gar nicht so viel. Der Lukas hat einige von den Highlights sicher erfasst von dieser Zeit. Er ist sehr fokussiert ab jetzt auch auf den Paulus, was der Paulus so erlebt hat. Aber es sind ganz viele Geschichten, die man nicht wissen. Ganz viel normaler Alltag, wo die Christen erlebt haben, wo Gott vielleicht nicht täglich so zack, bumm, immer die grossen Wunder gemacht hat. Ich glaube zwar schon, dass Gott ganz viel gemacht hat, weil die Christen, die Menschen dort so offen waren aufs Wirken von Gott. Aber nebst dem ist ganz viel Alltag gewesen, ganz viel Verfolgung, Spott, nicht Verständnis von den Leuten, die es um sie herum waren. Der Paulus ist am Start von dieser Reise, die wir hier sehen, hat eine rechte Runde gemacht in der zweiten Mal, wo er gegangen ist. Wir haben gesehen, er ist gestartet von Antiochia, das ist da. Die Gemeinde hat den Eindruck bekommen, hey, ihr geht noch mal. Und der Paulus ist losgegangen, hat hin und her gekämpft, hat eigentlich gar nicht vor, auf Europa zu kommen. Und Gott hat ihn immer wieder verhindert. Wo er gesagt hat, ich gehe dort an und Gott hat irgendwie das nicht bestätigt. Wir wissen nicht genau, wie das war. Und dann ist ihm ein Traum dann einmal ein Mann aus Makedonien, das ist nördliches Griechenland, und hat in dem Traum ihm gesagt, hey, komm zu uns. Da hat der Paulus gewusst, Europa ist dran, Griechenland. Das ist da der Bereich da. Und so hat sich der Paulus aufgemacht und ist an den ersten Ort Philippi gekommen. Das haben wir schon gesehen im letzten Kapitel. Und man hätte ja dort können erwarten, dass der Paulus, der dort so angekommen ist, dass er jetzt so, wenn Gott ihn ja schon geschickt hat, da wird jetzt eine offene Tür kommen und da werden Menschen in Strömen sich bekehren. Und es haben sich ein paar bekehrt, ein paar wenige, und dann hat es Prügel gegeben. Es hat einen Aufstand gegeben, der Paulus ist ungerechtfertigt, auspeitscht worden, misshandelt worden. Er ist dann zwar noch glimpflich davon gekommen, sie haben ihn dann bald wieder entlassen, sogar noch müssen ehrenvoll quasi rausbegleiten. Aber es war so ein bittersüßes Gefühl. Es haben sich Leute bekehrt, das stimmt. Aber ganz schnell, so ein grosser Widerstand, der Paulus hat gar nicht richtig anfangen an dem Ort. Und schon hat er müssen weiter. Und so ist der Paulus weitergereist. Wir sehen, dass der Paulus da von Philippi aus über Apollonia startet im Kapitel 17, der nach Thessalonik weitergereist ist. Und so wie es aussieht, und dann hat er drei Stationen besucht, die wir jetzt hier im Kapitel 17 beschrieben bekommen. Die werden wir kurz heute anschauen. Was hat er dort erlebt? Wie ist es ihm gegangen? Und spannend wird sein, es ist immer wieder gleich gegangen. Und so wie es aussieht, hat der Paulus vor dieser Straße, die heisst Via Ignatia, wahrscheinlich Richtung Rom zu gehen. Er sagt einmal im Römerbrief den Leuten, hey, ich habe eigentlich schon lange mal vor, um zu euch zu kommen. Und die Orte, die er da als erstes besucht, die sind alle auf dieser Straße entlang. Und das war so die Hauptstraße in dieser Gegend, wo nachher über die Via Appia da direkt auf Rom gegangen ist, mitten ins damalige Reich. Auch da werden wir sehen, dass Paulus seine Pläne wieder mal anders gekommen sind, als er gedacht hat. Der Paulus kommt als erstes nach Thessalonik. Jetzt in diesem Kapitel. Thessalonik war die Hauptstadt von Mazedonien. Sie war relativ gross mit 200'000 Einwohnern. Und es war ein Weg von 150 Kilometern, den er dort auf sich genommen hat. Und da möchte ich jetzt einfach schon mal das Bewusstsein geben. Der Paulus ist einen Tag vorher verprügelt worden, geschlagen worden, misshandelt worden. Ich glaube, dem hat noch alles wehgetan. Und er hat die 150 Kilometer auf sich genommen und ist dort weitergegangen, um das Evangelium weiterzubringen. Es steht nichts, dass er eine Woche Kur gemacht hat oder Ferien. Er ist gerade weitergegangen. Und das muss man aus dem auch sehen. Es war nicht einfach Friede, Freude, Eierkuchen. Er ist geschlagen, aus dem Philippi abgezogen, am nächsten Ort, eine mühselige Reise, 150 Kilometer, wo doch noch einiges auf sich genommen hat. Und dann kommt er nach Thessalonik. Und da sehen wir im Vers 2, was der Paulus gemacht hat. Da steht, nach seiner Gewohnheit aber ging Paulus zu ihnen hinein, zu den Juden, und unterredete sich an drei Sabbaten mit ihnen aus den Schriften, indem er eröffnete und darlegte, dass der Christus leiden und aus den Toten auferstehen musste und dass dieser der Christus ist, also der Messias, der Jesus, den ich euch verkündige. Paulus hat eigentlich eine recht einfache Strategie gehabt, wenn er an einen neuen Ort gekommen ist. Das werden wir auch in der nächsten sehen. Paulus ist angekommen, ist erstmal zu den Juden geredet und hat ihnen probiert zu beweisen vom Alten Testament her, Jesus ist der Messias. Und was ich da bemerkenswert finde, ist das Wort, wo da steht, er unterredete sich mit ihnen. Der Paulus hat sie nicht einfach abpredigt, so wie ich es jetzt mache. Er ist angegangen und hat mit diesen Leuten das Gespräch gesucht. Dialogomai, sagt man im Griechischen, da ist das Wort Dialog drin. Das beinhaltet einerseits, dass er sie belehrt hat, aber auch so wie das Wort im Deutschen da ausdrückt, er hat sich mit ihnen ein Gespräch gesucht, diskutiert. Und ich glaube, das ist etwas, was wir mit Menschen, die mit Gott, mit Jesus noch nichts zu tun haben, wir müssen einen Dialog suchen, wir müssen mit ihnen reden, auf sie hören, damit wir ihnen das Evangelium weiterbringen können. Und das ist anscheinend auch eine Strategie gewesen, die Paulus gebraucht hat. Er hat schon klar versucht zu beweisen, Jesus ist der Messias. Aber das in einem Umfeld vom Gespräch. Was war das Resultat gewesen? Und einige von ihnen ließen sich überzeugen und gesellten sich zu Paulus. Und schon wieder denken wir, siehst du, schnell predigen und schon haben sie sich bekehrt. Früher war doch alles besser gewesen. Und ich muss sagen, ich bin noch nie einfach so an einen neuen Ort gekommen und zack, bam, haben sich, ich weiß nicht, eine Handvoll oder zwei Handvoll einfach so bekehrt. Wäre schon mal schön. Ich probiere es jetzt in Panama mal, vielleicht geht es besser. Nein, das ist ja nicht der Grund, dass ich gehe. Aber das ist das erste Resultat. Es haben sich einige Menschen bekehrt, die sich überzeugen lassen haben von dem, was Paulus ihnen verkündet hat. Nicht nur Juden, sondern auch Griechen. Und dann auch noch ein paar ganz bedeutende Frauen, also wahrscheinlich die Frauen der Chefs dieser Stadt. Aber es war nicht nur Positives, gewesen, sondern es hat auch ganz viel Widerstand gegeben. Und das sehen wir dann in den Versen, die darauf folgen. Es haben sich ein paar Leute zusammengetan, wo das Ganze nicht passt hat, was der Paulus da gemacht hat, und haben einen riesen Aufstand gestaltet. Das sehen wir dort im Vers 6 und 7. Sie haben leider den Paulus nicht verwünscht. Das ist auch noch irgendwie fast ein bisschen lustig. Dann haben sie einfach seinen Gastgeber gepackt und gesagt, das ist jetzt der Paulus, haben ihn vors Gericht geschleppt und haben die Anklage vorgebracht. Im Vers 6 lesen wir, diese, die den Erdkreis aufgewiegelt haben, sind hierher gekommen, die hat Jason beherbergt und diese alle handeln gegen die Verordnung des Kaisers, dass sie sagen, dass ein anderer der König sei, Jesus. Und jetzt müssen wir vielleicht denken, okay, es hat ein bisschen Aufstand gegeben, der Paulus ist ja nachher davon gekommen. Aber die Anklage hat es in sich gehabt. Es ist nicht nur darum gegangen, der Paulus tut da den Frieden stören. Das ist einer der Punkte, die sie da gebracht haben. Nein, der Paulus war da angeklagt durch diese Aussage als ein Verbreiter von einer Religion, die eigentlich nicht erlaubt war. Im Römischen Reich hat es ein paar wenige Religionen gegeben, die erlaubt waren. Neben dem Kult vom Kaiser hat das Judentum offiziell eine Bewilligung bekommen. Aber wir haben in ein paar Kapiteln vorher gelesen, wie in Antiochia die Christen zum ersten Mal Christen genannt worden sind. Und damit haben sie sich offiziell eigentlich auch vom Judentum gelöst. Also sie sind nicht mehr als eine Gruppierung vom Judentum angeschaut worden. Das heisst, Christ sein und das zu verkünden, ist höchst heikel gewesen, weil es nicht ganz geklärt war, ist das erlaubt oder nicht. Und dann, was noch schlimmer war, sie haben sie da verklagt, dass sie gegen den Kaiser handeln, indem sie einen anderen König verkündet. Bei wem ist die Anklage schon mal gekommen? Jesus, letztendlich. Ihm ist das vorgeworfen worden, dass er sich als König macht. Und schlussendlich ist es darum gegangen, Jesus oder der Kaiser. Und der Pilatus ist gezwungen worden, auf eine Art Jesus hinzurichten zu lassen. Also da sehen wir Paulus, der extrem viel Erfolg hat und Leute bekehren sich, das stimmt. Aber im Gleichen, also ein Augenblick später steht er vor Gericht und muss hoffen, dass nicht etwas noch Schlimmeres passiert als in Philippi, wo noch Prügel kassiert hat. Grosser Widerstand. Grosser Widerstand, weil da einer den Mut hat, in ein völliges Gebiet, wo nichts mehr von Gott weiss, außer die Juden, die dort waren, und sich da auf das einlässt. Anscheinend sind die Vorsteher von dieser Stadt weise Leute gewesen, die haben jetzt nicht vorschnell gehandelt. Die haben den Paulus nicht gerade auspeitschen lassen oder was auch immer. Die haben wahrscheinlich eine gewisse Gerechtigkeit ziehen können. Aber sie haben etwas ganz Spannendes gemacht, wo Paulus nachher die Hände gebunden hat. Wir lesen im nächsten Vers dort, dass sie eine Kaution ausgesprochen haben. Sie haben ja immer noch nicht gewusst, dass der Jason oder der Jason nicht der Paulus ist. Und sie müssen das Geld hinterlegen, wir wissen nicht wie viel, aber es ist wahrscheinlich eine beachtliche Summe. Und es heisst, sobald es wieder einen Aufstand gegeben hat, wäre das Geld eingezogen worden. Und dann wäre die nächste höhere Strafe gekommen. Und durch das sind Paulus die Hände gebunden gewesen. Tatsache ist, dass der Paulus an diesem Tag, an diesem Abend, hat müssen gehen. Sie haben ihn dazu gedrängt, verlassen die Stadt. Vielleicht hat er sogar vorgehabt, zurückzukommen auf Thessalonich. Aber es ist spannend, im Thessalonicher Brief sehen wir, dass, wo er später ihnen schreibt, dass der Satan ihn verhindert hat, zurückzugehen auf Thessalonich. Und es ist gut möglich, dass es wegen dem war, weil da die Kaution war und der Paulus an sich als nicht erwünschte Person deklariert wurde. Wäre noch mal ein Aufstand gewesen, wäre es gar nicht gut gewesen. Und so ist der Paulus, sage ich jetzt mal, ziemlich überhastet, geflüchtet, weitergegangen an den nächsten Ort, nämlich auf Beröa. Und dort hat sich die Geschichte eigentlich wiederholt. Wenn man da anschaut im Kapitel 17, sehen wir, wie der Paulus wieder, wie er es gewohnt war, zu den Juden gegangen ist, zu ihnen predigt hat. Da schaut man noch etwas an, das woanders war. Aber kurze Zeit darauf, damals angestachelt von denen von Thessalonich, ist wieder der Aufstand aufgebrochen. Widerstand, Verfolgung und schon wieder musste Paulus abziehen. Früher war alles besser. So viel einfacher wie heute? Bin gar nicht so sicher. Etwas, was mir da bei den Beroaner oder wie auch immer man die nennt, aufgefallen ist, da gibt es noch so eine kleine Bemerkung, die Lukas macht. Und die möchte ich noch kurz anschauen. Da steht, diese aber waren edler als die in Thessalonich. Sie nahmen mit aller Bereitwilligkeit das Wort auf und untersuchten täglich die Schriften, ob dies sich so verhielte. Damals in Beröa ist der Aufstand nicht von den Juden in Beröa gekommen, sondern von den Juden in Thessalonich. Die Juden in Beröa selber haben das, was Paulus gesagt hat, gesagt, wir hören mal. Und dann haben sie das mit der Bibel geprüft. Ich möchte uns fragen, wie gehen wir damit um, wenn wir mit etwas Neuem konfrontiert werden, wo wir nicht so gerade im Blick haben. Die Bibel sagt, unser Wissen ist Stückwerk. Das heisst, egal wie viel du meinst, schon zu erkennen, du hast noch nicht alles erfasst. Und darum tut uns die Bibel auch auffordern, Sachen zu prüfen. Und das ist genau das, was die Juden gemacht haben, die Aussagen noch nicht kennt. Sie haben etwas Neues gehabt, wo ihnen im ersten Moment, wahrscheinlich wie jedem Jude, wenn er das gehört hat, denkt, boah, so ein Quatsch. Ich glaube nicht, dass ich habe mir das ganz anders vorgestellt, wie das mit dem Messias wird sein. Und jetzt kommt da der Paulus und erzählt uns, das ist da, so gewesen. Da tut, wenn man etwas Neues so hört, wo völlig gegen das eigene Weltbild geht, kann das einem genau das auslösen, was die in Thessalonicher gemacht haben. Wir machen den Aufstand und raus mit dem Paulus. Und sie in Thessalonicher verpasst ganz viele, eine Botschaft von Gott ihnen gebracht hat. Und darum möchte ich uns ermutigen, wenn etwas Neues kommt, wo unser Weltbild vielleicht sprengt. Es mag richtig sein. Es mag falsch sein, das stimmt. Wir wissen es nicht. Machen wir es wie die in Beröa. Tun wir das anschauen, hören und immer es an der Hand der Schrift prüfen, bevor wir einfach einen Aufstand machen. Weil vielleicht verpassen wir, dass Gott unser Weltbild hat wollen sprengen, unser Stückwerk Gewissen, das noch nicht komplett ist, bis wir mal im Himmel sind, hat wollen ergänzen und wir vielleicht einfach mal von vorne weg einfach Nein sagen. In dem Sinn sind die Christen oder die Menschen da, die sind nachher Christen geworden, unser riesen Vorbild. Und es ist auch spannend, in Beröa haben sich ganz viele Juden bekehrt. Das steht da explizit, also viel mehr als an anderen Orten. Weil sie die Bereitschaft hatten, ihren Horizont, ihre Sichtweise zu sprengen lassen. Und ich erlebe, dass wir Menschen das extrem Mühe haben damit. Wenn wir es mal wissen, ist es so einfach, weil dann wissen wir, in die Richtung geht es. Und etwas, das neu kommt, tut uns verunsichern. Aber es wäre extrem schade, wenn das Neue etwas ist, das Gott uns zeigen will. Wenn wir einfach sagen, nein, es ist jetzt 40 Jahre lang so gewesen und es kann nicht sein. Und dann vielleicht verpassen, dass Gott unseren Horizont einfach ein bisschen weiter machen darf. In diesem Fall ist es um die Wurst gegangen. Es ist darum gegangen, Jesus, der Messias. Und es kann auch in unserem Fall um die Wurst gegangen, nicht um den Messias, da haben wir die Botschaft schon, aber vielleicht um ganz viel, was Gott noch in unserem Leben ändern, anpassen. Und das ist eine riesige Chance, wenn wir das machen, wie die Christen da, die Menschen da aus Beröa. Dann kommt der Paulus an den dritten Ort, Athen. Und wenn wir dann die Karte so anschauen, die haben jetzt nicht drauf, ist das völlig nicht mehr auf dem Weg gewesen, wo der Paulus vorher war, so Richtung Rom. Das ist unten dran im Süden, völlig ab der Route. Und so wie wir sehen, wo der Paulus nach Athen kommt, steht, er ist dort angekommen und hat gewartet, dass der Timotheus und der Silas nachkommen. Also er hat eigentlich gar nicht vor, in Athen groß etwas zu machen. Der Paulus hat einfach gewartet, um zu schauen, dass er weiter kann. Also er ist aus seinem Konzept geworfen worden, hat vielleicht nicht gewusst, wie geht jetzt die Reise weiter. Und hat mal gewartet, dass seine Begleiter, die irgendwie auf dieser Flucht nicht mitgehen können oder noch ein bisschen länger geblieben sind, damit sie mindestens noch ein paar Basics diesen Leuten beibringen können, weiß es nicht. Auf jeden Fall hat Paulus ein Zeitchen gewartet in Athen. Aber ich muss den Paulus so vorstellen, der ist schon wieder eine Kur machen oder Wellnessen. Der Paulus ist rumgelaufen auf dem Marktplatz, das war die Agora, ist in die Synagoge gegangen und hat mit den Leuten geredet. Und er ist also rumgelaufen und hat in Athen da die vielen Statuen, die vielen Götzen gesehen. Und es steht, sein Innere ist ergrimmt. Es hat ihn so richtig hässig gemacht. Hey, wie kann man nur so an das Zeug glauben? Und die Griechen, die damals, hey, das sind die Obermodernen gewesen. Hey, und bis heute prägen die eigentlich unser Denken. Und trotzdem haben sie also tote, doofe Götze geglaubt, ganz viele von ihnen. Und der Paulus, der hat so richtig ergrimmt, hässig gemacht. Wie das möglich ist, dass Menschen so einen Kult, so etwas machen können. Und dann hat er auch predigt. Er hat Jesus verkündet, mit grossem Mut. Und auch da können wir wieder sagen, ja gut, das war damals alles anders gewesen. Die Menschen waren so einfach gewesen, die haben doch einfach geglaubt, was der Paulus erzählt hat. Und wenn man vielleicht bis jetzt in Thessaloniki und Beröa die Situation noch ein bisschen anders gewesen, weil sich Paulus hauptsächlich an Juden gerichtet hat, ist jetzt in Athen wirklich völlig anders. Die Griechen aus Athen haben gemeint, sie sagen immer etwas Besseres. Und für die war Paulus nicht ein geachteter jüdischer Gelehrter gewesen. Nachdem er geredet hat, haben sie gesagt, jetzt wollen wir mal wissen, was der Schwätzer uns zu sagen hat. Also sie haben auf den Paulus so runtergeschaut und gedacht, was hast du, Schnurri, uns zu sagen? Ich weiß nicht, wie es euch geht. In der heutigen Welt, in meinem Umfeld, gerade von Leuten, die nicht gläubig sind, muss ich zugeben, tue ich mir manchmal schwer, einfach so von meinem Gott zu schwärmen, weil ich ganz häufig den Eindruck habe, hey, die Leute werden denken, was bin ich für ein Schnurri? Was bin ich für ein Quatschreder? Der Paulus hat sich da nicht beeindrucken lassen. Und wir sehen im Kapitel 17, er hatte zwei Gruppen, die ihm zugelassen haben. Einerseits waren das die Epikuräer und Stoiker. Wenn man das so liest in der Bibel, denkt man, ja, pff, was ist das? Es steht, dass es philosophische Schulen gewesen sind. Und es sind zwei ganz spannende philosophische Schulen gewesen. Und zwei Gruppen, die eigentlich heute der Mensch, den Gott nicht kennt, das ihn etwa vereint, was die geglaubt haben. Also es gibt nichts Neues. Die Epikuräer haben geglaubt, das Wichtigste ist im Leben, dass ich das Leben geniesse. Schon nicht so einen Genuss, der so einfach ausartet und so doof ist. Nein, sie haben gesagt, der Genuss muss mit Vernunft gelebt werden. Aber das Hauptding ist, dass ich geniesse und dass es mir gut geht. Das ist durch gutes Essen, philosophisches Denken, mich mit meinem Hirn weiterentwickeln und einfach, es muss mir gut gehen. Sie haben geglaubt, es gibt einen Gott. Aber sie haben gesagt, wisst ihr, der Gott, der hat kein Interesse an unserem Leben. Der ist irgendwo weiter weg. Wir leben einfach mal und geniessen. Der Gott ist weiter weg. Tönt es euch ein bisschen bekannt? Das sind die zweite Gruppe, die Stoiker. Die sind total verfindet mit diesen blöden Epikurär, weil sie haben gesagt, das Geniessen ist nicht das Ding. Ein anständiges Leben führen, das ist es. Möglichst so, dass man wie eine, so eine Regenjacke alles an uns abperlt. Wir lassen uns von nichts mehr beeinflussen. Wir sind einfach vernünftige Menschen. Menschen, die eigentlich fast gefühllos sind, die pflichtbewusst Leidenschaft nicht mehr haben und einfach wie so menschliche Roboter leben. Sie haben das anständige Leben betont. Sie wiederum haben nicht an Gott geglaubt, sie haben gesagt, Gott ist irgendwie alles. Die Mutter Erde, sagt man heute. Im Universum, das Ganze, was uns umgibt, das ist Gott. Und so ist eigentlich Paulus mit diesen zwei Gruppen, hat er das kombiniert, was wir eigentlich immer wieder vor uns haben. Menschen, die einerseits sagen, Geniessen ist alles und Gott, naja, der hat eh kein Interesse an mir. Oder Menschen, die sagen, hey, anständig leben, hey, wir Schweizer, wir sind mega anständig. Sagen meine Eltern amix, wenn sie da kommen, hey, in Südamerika teilweise so ein Chaos, wo man einfach von bis raus sieht, weil sie so laut sind, die Leute, und die Häuser nicht so gut abdichtet sind. Aber da in der Schweiz, hey, wenn die Leute aus dem Haus gehen, alles so anständig. Die brauchen Gott ja gar nicht. Denken wir. Und so Leute ist Paulus gegenübergestanden. Und was macht er? Er tut ihnen ohne Angst, ohne dass er sich schämt, obwohl er weiß, die belächelt ihn, die verspottet ihn, die denken, was ist das für ein Schlumpf? Er hat Paulus seinen Gott verkündet. Mit Mut, mit Freude und mit einer grossen Wertschätzung. Wir lesen ein paar Vers vorher, dass der Paulus richtig stinkig geworden ist. Sein Innere ist ergrimmt, wo er gesehen hat, wie die Leute Götze dienen. Von meiner Art her wäre ich dann in der Gefahr, dass ich einfach sage, so, und jetzt schlage ich diesen Leuten die Bibel um die Ohren. Und sage mal, wo es durchgeht. Das spüren wir keinen Moment in dieser Ansprache oder dieser Predigt, die der Paulus da macht. Aber zuerst, nachdem wir so ein bisschen geredet mit ihnen, ist er dann zu dann ist er zu den von denen gepackt worden und die haben gesagt, hey, du musst das jetzt nochmal genau erzählen, was du uns da sagst. Haben ihn zum Areopag geführt und jetzt da wieder, wenn man das so schnell liest, dann meint man vielleicht, ja gut, jetzt haben sie ihn noch in einen grossen Versammlungsrat gebracht, damit er so nochmal Vollgas kann predigen kann, weil sie ihn so interessiert waren. Das in Areopag führen ist eigentlich ist eine Anklage gleichgekommen. Also du bist ein rechter Schnorri, wir wollen jetzt wissen, was du da erzählst. Du musst jetzt das da vor unserem Stadtrat, athenische freie Stadt gewesen, verteidigen. Und je nachdem, wie es rauskommt, wirst du wieder rausgerührt oder zum Schweigen gebracht. Also ist auch da wieder. Nicht einfach so, cool, der Paulus darf jetzt wieder sogar vor der Höhe erzählen. Nein, er hat sich verteidigen. Und andererseits hat sie sich natürlich schon mega interessiert. Die Athener haben so etwas Spezielles gehabt. Es wird auch in der sonstigen Literatur bestätigt, wie es der Lukas fast so ein bisschen sarkastisch schreibt. Die haben sich eigentlich nichts anderes gemacht, als Neues zu hören und Neues zu erzählen. Das waren so richtige Drahtstanten, die Griechen. Und das waren die Männer, hauptsächlich in dem Fall. Und jetzt haben sie einfach gedacht, jetzt wollen wir mal wissen, was der Paulus uns erzählt. Und wir nehmen sie wahrscheinlich auseinander. Das war ihr Ziel. Und dann leitet Paulus los. Ich möchte euch Mut oder einladen, dass ihr das vielleicht mal leset, wie er dort die Predigt vorbringt. Er fängt dort an, im ersten Moment sagt, Männer von Athen, ich sehe, dass ihr in jeder Beziehung den Göttern sehr ergeben seid. Warum sage ich, sollt mir das anschauen? Bei Paulus, wie er da zu den Griechen redet, können wir lernen, wie wir heute zu den Menschen reden können, die null Bezug haben zu Gott. Wie gesagt, Paulus hat dann eine Wut im Bauch gehabt, dass die Leute eigentlich so blöd können sein, sage ich jetzt mal salopp, dass die an Götze geglaubt haben. Und wie fängt das in die Rede an? Er sagt nicht, ihr Deppen, ihr habt es überhaupt nicht gecheckt. Die Griechen meinen, ihr wisst alles besser und eigentlich haben das überhaupt nicht ergriffen. Nein, Er sagt, ihr Männer von Athen, ich sehe, dass ihr in jeder Beziehung den Göttern sehr ergeben seid. Total positiv. Und weiter, denn als ich umherging, und dann erzählt er, wie er ein Heiligtum gesehen hat, wo steht, dem unbekannten Gott. Also der Paulus ist einerseits sehr respektvoll und dann sucht er Anknüpfungspunkte bei ihnen selber. Bei den Juden in Beröa, in Thessalonich, steht, dass der Paulus ihnen bewiesen hat mit der Schrift, mit dem Alten Testament, dass Jesus der Messias ist. Wenn er da mit dem Alten Testament gekommen wäre, hätten die Leute gesagt, altes was? Was redest du uns? Und wir leben heute in einer Zeit, wo wir nicht mehr sagen können, wie sie in der Zeit, wo jetzt zum Beispiel mein Vater aufgewachsen ist und wie ich es in Panama viel gehört habe. Mein Vater hat früher in Panama den Leuten, die Jesus nicht glaubt haben, ganz viel gesagt, aber die Bibel sagt. Und die Leute haben dann gesagt, weil sie haben, dass irgendwann hat ihnen etwas gesagt. Heute, 40 Jahre später, 30 Jahre später, wenn wir den Leuten sagen, die Bibel sagt, werden sie sagen, und was jetzt? Und es geht nicht darum, dass wir die Bibel abmachen. Oder sagen, ja gut, dann müssen wir jetzt das Buch versorgen. Nein. Aber dass wir bei den Menschen Anknüpfungspunkte suchen, wie sie die Welt verstehen und ihnen dann, wie es der Paulus da macht übrigens, ganz klar das Evangelium verkündet. Was der Paulus dann macht, ist, nachdem er die Einleitung gemacht hat, dass er über seinen Gott schwärmt. Der große Gott, der alles gemacht hat. Und da müssen wir sehen, er hat nicht einfach durch den Kurs, den er gefahren hat, dass er nicht die Bibel gebraucht hat, hat er nicht einfach alles abgeschwächt. Denken wir daran, die Hälfte oder der Großteil von seinen Zuhörern gar nicht glaubt, dass der Gott überhaupt das Interesse hat an uns Menschen. Und der Paulus sagt dann genau das Gegenteil. Er sagt, hey, der große Gott, den ihr da mit dem Altar verehrt, der hat Interesse an unserem Leben. Und übrigens hat er noch gesagt, wir werden irgendwann mal oder wir müssen pusten, weil wir mal von ihm werden vor Gericht kommen. Also er hat es nicht abgeschwächt. Aber er hat in dem Sinn nicht direkt die Bibel vorgelesen. Er hat sogar, und das ist ganz frech, er hat griechische Philosophen zitiert in seiner Predigt, mehrmals. Also er hat mit griechischen Zitaten das Evangelium verkündet. Was möchte ich damit sagen, wenn ich das hervorhebe? Wie gesagt, ich glaube, unsere Zeit ist gar nicht so viel anders wie vor 2000 Jahren. Der Paulus ist ganz ähnlich, sehr modernen Menschen gegenübergestanden, wo sehr moderne Weltbilder kann, natürlich ein bisschen anders als heute. Aber das griechische Denken war sehr komplex. Und die haben nicht einfach so ein bisschen in Würfel gedacht. Die haben wirklich sehr gute, interessante Ideen gehabt. Und anstatt einfach das zu sagen, hey, hört auf, hat Paulus ganz klar das Evangelium verkündet, indem er respektvoll auf Menschen zugegangen ist und nicht einfach so tusch, 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 sondern einfach gesagt hat, hey, ich finde es spannend, dass ihr den Göttern sehr ergeben seid. Wir können heute in der Schweiz noch fast jedem Menschen sagen, dass es interessant ist, dass jeder Mensch irgendwo religiös ist und am Suchen ist. Das erleben wir immer wieder in diesen Umfragen, die wir machen zum Thema Glauben. Die wenigsten bis jetzt behaupten, sie seien nicht religiös. Sie wissen zwar nicht, was es bedeutet, aber sie behaupten alle, sie seien irgendwie religiös. Und dann schwärmte Paulus von seinem Gott, von seinem grossen Gott und durch klipp und klar aber das Evangelium verkündet auf eine Art, wie es die Menschen verstehen. Nicht nach einem Muster, wie er es einfach gelernt hat in seinem jüdischen Glauben, sondern nach einem Muster, dass die Menschen das können verstehen. Und das ermutigt mich, zum Rat zu bleiben. Zum sagen, nicht einfach mich zurückziehen und sagen, in der Schweiz ist es nicht einfach. Menschen wollen eh nicht hören und es gibt Widerstand. Nein, ich möchte dranbleiben und mit dieser gleichen Leidenschaft, wie der Paulus da gezeigt hat, Gott gross darstellen von den Menschen. Und dann habe ich mich gefragt, was braucht es dafür? Ich glaube, wir müssen uns selber immer wieder das Bewusstsein rufen, dass wir einem grossen Gott nachfolgen. Wie wir total hin und weg sind von dem grossen Gott, wenn wir seine Größe im Blick haben, dann wird es mir weniger ausmachen, wenn ich von Leuten vielleicht etwas erzähle und mir dann überlegen muss, wie klein machen sie mich, nachdem ich das gesagt habe. Und in der Art, wie ich es bringen will, ist so wie der Paulus wertschätzend und verständlich. Und vielleicht nicht unbedingt als erstmal mit Bibelzitat. Weil das die Menschen nicht unbedingt so werden verstehen. Was war das Resultat in Athen? Ein paar wenige haben geglaubt. Auch da eher Frustration. In Athen weiss man nicht von viel, was dort entstanden ist nach dem Einsatz von Paulus. Es hat Spott gegeben. Sie haben Paulus eigentlich eher so ein bisschen belustigt angeschaut. Sie haben nachdem gesagt, es ist gut, was erzählt ist, und sind sie alle ein bisschen weggegangen. Und so wie man gesehen hat, hat Paulus keine offizielle Berechtigung bekommen, um weiter zu lehren in Athen. Man hört auch nicht mehr, was jetzt der Paulus dort gemacht hat, ob er wieder zurückgekommen ist. Das ist wie vom Bild verschwunden dann. Auch da wieder. Ein bisschen Frust. Und vielleicht geht es dir ähnlich wie der Paulus. Du denkst, jetzt hast du einmal probiert. Philipp ist ja noch gewesen. Zweimal probiert, dreimal probiert, viermal probiert. Und jedes Mal so ein bisschen. Der Paulus ist dran geblieben. Und dank dem ist das Evangelium irgendwann bis in die Schweiz gekommen. Lassen wir uns nicht entmutigen, wenn jedes Mal, wenn wir eigentlich das Maul auftun und vielleicht sogar etwas Positives abgeht, wir eins auf den Deckel bekommen, einen Rückschlag. Weil wir sind nicht am Erfolg suchen. Wir wollen unseren grossen Gott gross machen. Und jeder Mensch soll ihn hören. Und ich muss sagen, der Paulus ist da für mich ein riesen Vorbild, dass er das durchgezogen hat. Dass er sich das mit sich machen lassen. Er hat eigentlich gewusst, wo ich komme, dort gibt es Krach. Aber er ist dran geblieben. Und wir werden es im nächsten Kapitel sehen, dann ist er auf Korinth gekommen und dort ist ganz viel gegangen. Dort ist er eine lange Zeit geblieben. Und darum ist es so zentral, dass wir, wenn es irgendwie Rückschläge gibt, dass wir dranbleiben, und uns nicht entmutigen lassen. Was heisst das für uns ganz konkret? Ich möchte eigentlich zwei Fragen stellen. Die erste Frage ist, wie fest bist du hin und weg von unserem grossen Gott? Kannst du mit dieser Faszination, mit dieser Ehrfurcht von Gott reden, wie es der Paulus tut, dass du einfach denkst, boah! Wenn du sagst, der Punkt ist irgendwie ein bisschen klein bei mir. Mach dir kein schlechtes Gewissen. Aber du doch Gott bitte, dass er dich mit einem Blick für seine Größe erfüllen darf. Ich glaube, das ist eine ganz zentrale Voraussetzung, wenn wir für ihn unterwegs sein wollen. Wie gross ist der Gott? Und das ändert nichts, ob ich ihn gross sehe oder nicht. Aber das Problem ist, dass wir manchmal falsch schauen. Oder gar nicht schauen. Unseren Blick woanders gerichtet haben, auf Probleme, auf all den Widerstand. Wie gross ist der Gott, wo du verkündest? Zweitens, bist du auch bereit, auch trotz Widerstand, wie der Paulus, einfach dran zu bleiben? Bist du bereit, Spott, Unverständnis, Ausschluss, was auch immer, in Kauf zu nehmen? Und in der Schweiz sind wir noch relativ gut positioniert. Und doch, es gibt manchmal einen rauen Wind. Sind wir bereit, das einzugehen? Wenn wir dann wieder auf den grossen Gott schauen, kann ich nur sagen, ja. Hey, und ich packe es immer wieder nicht. Und ich versage. Und ich bin manchmal frustriert, weil ich wieder mal da und dort denke, hey, jetzt hätte ich doch mehr können sagen. Oder habe ich nicht gewusst, was ich sagen soll. Sind einfach alle ruhig gewesen und dann denkst du, und jetzt? Es ist nicht einfach. Ich stehe da an dem Punkt. Aber ich möchte dranbleiben, weil ich einen grossen Gott nachfolge und ich überzeugt bin. Das ist absolut das Beste, was jeder Mensch haben kann. Und da bitte ich auch Gott, mir zu helfen, die Bereitschaft zu haben. Also, was sage ich, nehme das auf mich. Ich möchte lernen, selbst wenn es Prügel gibt, einfach zu meinem Gott stehen und ihn gross zu machen. Ich bete. Vater im Himmel, ich möchte dir Danke sagen. Ich möchte dir Danke sagen, dass du einfach so gut bist, dass du so gross bist und dass du mit unserer Unvollkommenheit kannst umgehen. Ich glaube nicht, dass du uns den Paulus da als Vorbild gestellt hast, damit wir uns alle so klein fühlen und meinen, ja, jetzt, wir haben es eh nicht im Griff, der Paulus ist so super gewesen und wir nicht. Nein, ich glaube wirklich, du möchtest uns ermutigen, es ihm nachzumachen, trotz Widerstand dran zu bleiben. Du siehst meine Unvollkommenheit, mein Versagen immer wieder in diesem Bereich. Du siehst, wie wir alle da kämpfen vielleicht. Und ich möchte dich einfach bitten, dass du uns da hilfst, den Blick für dich zu haben. Und aus dem heraus die Liebe, die Wertschätzung für die Menschen, die dich nicht kennen, die dich vielleicht sogar verachten, aber auch die Weisheit, um das, die Botschaft, die gute Botschaft auf eine Art zu bringen, dass Menschen das verstehen. Und im ganzen Sinne die Bereitschaft, das trotzdem zu machen, auch wenn vielleicht die Resultate ganz schwach sind. Wenn es sogar Negatives auslöst. Wenn man sogar Sachen kassieren, die man eigentlich nicht wollen. Herr, schenk uns den Geist, der uns einfach in das hineinführt, dass wir uns von dir brauchen und noch viel mehr. Und nicht aufgehen und nicht aufhören daran glauben, dass auch noch in der Schweiz ganz viele Menschen dich kennenlernen können. Amen.